Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist unser Persönlich.com Podcast. Bei mir ist der Nick Lüthi, Redaktor bei Persönlich.com. Ja, fangen wir an mit den positiven Sachen in dieser schwierigen Weltlage. Fang gerade bei mir an, wenn der recht ist, Nick.
Das ist sehr gut.
Ja, gut. Also, es sind 3 grosse Werbeveranstaltungen gewesen diese Woche. Das hat mich sehr gefreut. Ricola hat das neue Bonbon vorgestellt, mit im Hauptbahnhof Zürich. Eine gross angelegte Aktion ist das gewesen. Dann war Coca-Cola gewesen, hat seinen 90. Geburtstag gefeiert im Schiffbau in Zürich, Coca-Cola Schweiz. Man hat das wieder zelebriert. Das Getränk, das eigentlich die Welt ein bisschen verändert hat. Und das Letzte, und das ist besonders bekannt gewesen und besonders eindrücklich im Kino Corso, im klassischen Kino in Zürich am Bellevue, ist der Film des Socceritos, muss man es richtig sagen,
des Socceritos,
vom Reto Salimbeni vorgestellt worden. Und das ist eigentlich eine Werbeaktion gewesen von Denner, hat aber mit Denner überhaupt nichts zu tun, die haben das finanziert im Hintergrund, aber ist ganz grosses Kino gewesen, um die Präambel irgendwie zu benutzen.
Geht irgendwie um Fußball-WM,
geht um Fußball, ja,
ist ein Western.
Ja, oder? Ist ein Western, eine Persiflage, ein bisschen auf die Spaghetti-Western mit dem Terence Hill, der 86 ist, muss ich das vorstellen, und dem Granit Xhaka.
Selber
nicht anwesend. Ja, Xhaka war anwesend, bevor er eingeguckt ist in St. Gallen. Also von dem her ein grosses Kino gewesen. Und ich muss sagen, als Werbefan, jetzt wo man immer klönt, wie schlecht es geht, und es geht wirklich nicht sehr, sehr gut, muss man sagen, ist das ein Lichtblick gewesen diese Woche, wo 3 wirklich tolle Veranstaltungen gewesen sind. Ja, was hat dich bewegt diese Woche?
Ja, das ist natürlich ganz klar, als Medienjournalist, wenn es wieder einen Plagiatsfall gibt, da wird man natürlich hellhörig. Also die Geschichte rund um den Apple-Spalter-Redakteur Dominik Feusi, der wegen einem Plagiat jetzt die Stelle bei der NZZ nicht kann antreten kann, das macht Schlagzeilen verständlicherweise, weil Plagiat ist etwas, was verpönt ist. Herr Feusi hat es ja nachher auch sofort zugegeben, dass es Plagiat ist. Aber da sind ja noch andere Geschichten hinten dran. Also es geht ja um die Tatsache, dass er eben zu der NZZ hat sollen gehen und das offenbar bei der alten Tante nicht nur gerne gesehen worden.
Also es hat auch Abgänge gegeben, muss man sagen, oder?
Es hat mindestens einen Abgang gegeben, wo es ein Hoffnungsgeheimnis ist, dass er wegen dem erwartbaren Neuzugang gegangen ist. Andere Abgänge sind vielleicht implizit oder mehr klimatisch bedingt. Aber ich habe gestern noch den Nebenspalter-Podcast geschaut mit Dominik Feusi und Markus Somm. Und der Markus Somm hat das nachher so weit abgebrochen und gesagt, es geht eigentlich um die EU-Rahmenverträge und der Feusi als erklärter Gegner von diesen Rahmenverträgen wäre bei der NZZ nicht nur wohlgelitten gewesen und das offenbar die Kreise, so einen Rahmenvertragsgegner wollen verhindern, dass die quasi die Plagiatsgeschichte ausgepackt haben.
Ich weiss nicht, ob es so weit geht. Ich habe es angeschaut. Also beeindruckend habe ich gefunden, der Feusi selber. Er ist da zu dem Plagiat, er hat gesagt, er hat einen Fehler gemacht, er hat leicht geschlagen gewirkt, aber auch in der Souverän, oder? Und er hat gesagt, er sei die Falle nie gelaufen und man hat dann das nachher korrigiert, das sei wirklich ein Fehler gewesen, also ohne Wenn und Aber. Das habe ich eigentlich sehr beeindruckend gefunden. Der Markus hat sich dann immer mehr eingesteigert, eben auch für Schlusszeichen zu einer Verschwörungstheorie, da kann man nicht sagen, aber man muss ja gleich irgendwie zugutehalten, es ist eine komische Geschichte. Also die NZZ hat gewusst, dass das Plagiat einmal gegeben, das Plagiat ist dann auch korrigiert worden. Und,
hat aber den nicht darüber berichtet, oder?
Hat er nicht darüber berichtet, ja. Und der Markus hat dann gesagt, eben der Blickhebi, der ja die ganze Sache enthüllt hat, habe ich dann geschrieben, der Markus Somm, habe interveniert bei der NZZ und das stimme ich nicht. Also der Blick hat dann das auch wieder korrigiert. Das war der Fabian Eberhard, stellvertretender Chefredakteur vom Sonntagsblick. Und der Markus Somm hat dann gesagt, es sei auch ein bisschen komisch gewesen, dass der Blick mit ihm nie Kontakt aufgenommen hat.
Ja, die Plagiatsgeschichten, die sind immer sehr, sehr unglücklich für alle Beteiligten. Kommen ja immer wieder vor. Jetzt beim Dominik Feusi ist es offenbar wirklich einfach ein einzelner Artikel gewesen. Man kann sich das einigermaßen vorstellen, Hitze des Gefechts, leere Seiten, leeren Kopf. Man muss irgendetwas machen. Man geht dorthin, wo man sich sonst gerne aufhält. Also bei der englischen Qualitätspresse, der konservative Telegraph, ist ja nicht das erste Mal Opfer von einem Plagiat. Auch schon der Urs Gehrig, Russland-Chef von der Weltwoche, hat vor 11 Jahren unterdessen beim Telegraph abgeschrieben, aber auch noch bei anderen. Also das war quasi ein Serientäter gewesen, im Vergleich zum Dominik Feusi, der ein Einzeltäter ist, wo man kann sagen kann, shit happens, einmal ist kein Mal. Strich darunter natürlich, es ist eines von der übelsten Vergehen als Journalist, sich mit fremden Federn zu schmücken. Nur sind wir da sehr schnell bei einer anderen Diskussion, apropos fremde Federn schmücken. Also die tagtägliche Paraphrase, quasi die kleine Schwester vom Plagiat, wo man kann sagen, ja, super zitiert, alles erwähnt, aber eigenen Gedanken, also der Kopf genauso leer und die Seite genauso leer und man geht genauso zu Fremden die guten Texte holen, fasst sie schnell zusammen, heute mit KI schnurpft irgendeinen Text, der möglicherweise sogar genau gleich lang ist wie das Original, kassiert dafür mit Reichweite und kassiert dann noch das zweite Mal, wenn man es noch bei Proliteris einreicht. Also das ist eine sehr eine unschöne Entwicklung, die viel weniger stigmatisiert ist. Es gibt ab und zu einen Aufschrei in der Branche, aber es ist jetzt nicht so das ultimative Stigma wie beim Plagiat. Natürlich, dort verschwiegt man Quellen. Also das ist sich definitiv mit fremden Federn schmücken. Und Paraphrase ist halt die elegantere Variante, weil man immer kann sagen, ich habe ja verlinkt, ich habe ja zitiert, alles super, aber eben, es ist ohne Eigenleistung kassiert man zweimal.
Also ich glaube, ich muss den Gehrigen noch in Schutz nehmen. Ich habe dort verteidigt, in meinem Blog hast du mir gesagt.
Ja, genau.
Ich lese seine Kommentare und Artikel sehr gerne in der Weltwoche. Ich meine, er bringt manchmal wirklich Sachen an, die andere nicht bringen. Von dem her ist er also schon ein bisschen durch das Tal der Tränen gelaufen im Nachhinein.
Ja, es ist schon mehr Kulpa. Also,
mehr Kulpa.
Genau, der Roger Köppel hat sich noch entschuldigt, öffentlich.
Genau.
Hat am Motor festgehalten, weil er eben auch noch andere Qualitäten hat. Logisch, also das ganze Netzwerk in den USA. Sein Engagement in Afghanistan, wo er ja mal von den Taliban ist entführt wurde. Also der ist auch dort hergegangen, wo es weh tut. Und ja, ich glaube, in einer Redaktion, die funktioniert, egal wie die weltanschauliche Ausrichtung ist, wenn es da ist, wenn ein Chefredakteur kann einschätzen kann, ist das jetzt einfach eben Shit, what happened, oder ist das quasi ein systematischer Betrüger? Also auf das kommt es ja nachher auch drauf an. Klar, die Aussenwirkung darf man nicht unterschätzen, weil letztlich geht es um das Vertrauen dem Publikum gegenüber, wenn das darunter leidet. Also wenn es massenweise Abo-Abbestellungen gibt, weil man das Plagiatsblatt nicht mehr lesen will, dann müssen wir vielleicht schon die Reissleine ziehen. Aber entscheidend ist ja, wie geht ein Chefredakteur mit seinen Leuten um? Gibt es interne Rügen? Das muss man natürlich auch nicht alles öffentlich machen, aber ich gehe schwer davon aus, dass man da schon miteinander redet und der Chef seine fehlerhaft angestellt ins Gebet nimmt und ihm mal sagt, das ist das letzte Mal, sonst hat es gravierende Konsequenzen.
Ja, das ist ja das grosse Problem. Es gibt immer wieder, es ist noch interessant, die Aussage von Dominik Feusi, der gesagt hat, Journalist eben eine unheimliche Schadenfreude untereinander, vielleicht auch ein bisschen aus dem Frust raus gewesen, in diesem Kommentar hat vielleicht auch ein bisschen etwas. Es kommt immer wieder vor, wie du vorhin gesagt hast, ich habe Markus Somm eigentlich noch souverän gefunden, wie er umgegangen ist. Er hat gesagt, da ist ein Fehler passiert, wir haben über das diskutiert. Es ist nachher auch korrigiert worden. Die Welt ist wegen dem auch nicht untergegangen, also sie trüllt sich weiter. Vielleicht jetzt einmal die ganzen Hintergründe. Wie ist denn das eigentlich abgelaufen? Also der Feusi hat gestern in dem Bern einfach gesagt, er sei eigentlich verwundert gewesen, dass das überhaupt NZZ erfahren hat.
Es gibt manchmal Zufälle, also wie man Plagiat entdeckt, manchmal eben beim Lesen einen Verdacht. Es kann rein so entstanden sein, jemand hat das Original im Hinterkopf, liest das Plagiat und denkt, hey, das habe ich aber doch an einem anderen Ort jetzt kürzlich auch schon gelesen. Und dann gehst du überprüfen und stellst fest, passagenweise, der Blick hat das ja dokumentiert, die beiden Texte gegeneinander, dass man genau gesehen hat, wie nach die beiden Texte beieinander sind. Also, es gibt ja professionelle Plagiatsjäger. Der Stefan Weber aus, glaube Österreich, wo das quasi
auch in Auftrag
bei den Dissertationen.
Wo sehr, sehr viele Leute darüber gestürzt sind.
Muss man sagen, wo viele Leute darüber gestürzt sind, wo aber unterdessen auch so einen kleinen Anstrich hat, man kann den Weber bestellen, wenn irgendein Verdacht ist, wenn man jemanden abschiessen will, weil eben irgendeine abgeschrittene Passage findet man vermutlich überall bei uns Textarbeiter. Matthias, du schreibst Roman, Hand aufs Herz. Sind deine Roman plagiatsfrei?
Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Ich habe ja nicht irgendwie jetzt etwas abgeschrieben. Oder? Das andere Problem ist, da hat mir mal ein Chansonnier gesagt, der Dieter Wiesmann, der leider verstorben ist, bloß eine kleine Stadt,
genau.
Vielleicht noch. Der hat gesagt, das grösste Problem ist beim Texten, du hast irgendeine Textzeile im Kopf und schreibst ein Lied und dann kommt die Textzeile wieder. Und die ist irgendwo schon mal gekommen und du baust die ein, hast aber gar nicht mehr im Hinterkopf, dass du die mal gehört hast und nachher sagt man, du hast die abgeschrieben. Ich glaube, das ist das grosse Problem, dass du manchmal eben vielleicht auch Sachen schreibst, wo du irgendwo mal gelesen hast und dir dem gar nicht mehr bewusst bist.
Also, ja, da sind wir mehr so im Bereich von der redlichen oder unredlichen Inspiration.
Ja.
Also übernimmst du ganze Plots oder übernimmst du Figuren, die es schon an einem anderen Ort gegeben hat, wo aber jetzt nicht ein Plagiat oder
nicht ein
Rechtsverstoss wäre. Aber was natürlich unhübsch ist, oder? Also wenn ich als Autor merke, also als Schriftsteller, der schreibt jetzt passagenweise über eine Figur, die ich eigentlich entwickelt habe, mit gleichen Charakterzügen. Ich könnte nicht rechtlich vorgehen, aber ärgerlich ist es natürlich gleich.
Ja, also ich glaube, das habe ich jetzt in dem Sinn nie erlebt. Aber kann natürlich sein, du bist natürlich schon, man hat ja seine Favoriten. Also mein ist jetzt Martin Walser, oder ich habe früher noch viele Hemingway gelesen.
Ja.
Dass du natürlich von dem irgendwo durch beeinflusst bist, oder? Das ist ja klar. Und du stehst ja auch zu dem, oder? Aber ich glaube nicht, als Autor. Also ich habe das sicher nie gemacht, dass ich irgendwie etwas abgeschrieben hätte oder so. Hast du das mal gemacht?
Bevor ich hier gearbeitet habe, hat es mal hier die Schlagzeilen gegeben, ich sei ein Plagiator, und das war eine ganz coole Geschichte gewesen, nämlich ein freier Journalist aus Deutschland, der über Medien geschrieben hat, der über Schweizer Medien, hat einen Text nicht unter dem eigenen Namen wollen veröffentlichen in der Schweiz und hat es quasi mir unter der Redaktion angeboten, ob ich den Text würde quasi erben und übernehmen. Er ist davon ausgegangen, dass ich das als Rohstoff nehme und noch weiterverarbeite. Ich habe aber keine Zeit gehabt und die Redaktion hat sich auch keine weiteren Gedanken gemacht und hat den Text, der aber in Deutschland schon mal veröffentlicht ist, worden, unter meinem Namen veröffentlicht. Ein Vorgänger von mir persönlich kommt, hat das entdeckt, wo zwei Texte, einer ist der Autorenname, einer ist der andere Autorenname, und hat dann nachher quasi zum Glück mit mir geredet und wir haben das Missverständnis können beheben. Aber in dem Moment hat es ausgesehen, als ob ich ganz der dreiste Plagiator wäre, der quasi ein Vollplagiat, wortwörtlichen Text übernimmt und einfach nur den Namen darunter setzt. Also das Stigma, es ist glaube sogar noch auffindbar, wenn man meinen Namen und Plagiat sucht, das Stigma, mit dem muss ich leben.
Ja, also hochinteressant, ich habe das selber nie einmal gewusst, obwohl es ja zu meiner Zeit alles schon war. Ja, wie gesagt, es gibt natürlich andere Figuren, also wenn man den Schweig nimmt aus der Tschechei, der Soldat, der brave Soldat Schweig, und dann den Harte Läppli nimmt, es ist natürlich eine Adaption von dem Schweig, da kann man ja dann auch sagen.
Kultur lebt ja, von der Kultur, Adaption, oder?
Also, und da hast du natürlich noch und noch dass eben einzelne Figuren übernommen werden und in einen neuen Kontext gesetzt werden, oder dass man ein Vorbild hat im Ausland, wo man dann einschweizert. Und dann ist natürlich die Frage, wie weit geht man? Also ein Plagiat direkt ist jetzt, zum Beispiel vom Schweiger, ist vielleicht jetzt auch ein bisschen weiter weg, ist ja das nicht.
Aber es ist natürlich ein gutes Beispiel auch bei Comedy, oder? Also ja. Comedy kommt so immer wieder vor, also wir haben ja Fälle erinnern, ohne jetzt die konkreten Namen zu kennen, weil das wenig mein Genre ist, aber dass deutschsprachige Comedians, Stand-up-Comedians und Comedians im Verdacht stehen, dass sie bei englischsprachigen Pointen abschauen und die quasi übersetzen in der Hoffnung, dass das breite Publikum das nicht weiss, weil die nicht da irgendwie spezialisiert sind auf die Stand-up-Szene in den USA. Aber Kenner und Kennerinnen wüssten natürlich sofort, hey, das ist vom XY und die Pointe ist von der Erde, ist ein bisschen billig. Wird auch niemand klagen, wird auch niemand dafür verurteilt. Aber es ist mehr eine Frage von Anstand und Redlichkeit. Und das ist ja eigentlich im Umgang, im zwischenmenschlichen Umgang, ein sehr wichtiges Kriterium.
Also noch ein Wort zu dem Fall Feusi, ganz am Schluss. Eben, ich habe gesagt, Anführungszeichen Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorie weiss man ja nie, ob sie stimmt oder ob sie ein bisschen erfunden ist. Ich habe es gleich noch bemerkenswert gefunden, eben der Markus Sommer hat dann gesagt, der Grund sei eigentlich, wie der Feusi pointiert, und das hat man immer gesehen beim Nebelspalter, gegen die Rahmenverträge sind mit der EU. Das wird im NZZ-Kosmos nicht so richtig aufgenommen. Es könnte etwas dran sein, muss aber nicht. Vielleicht war es auch ein Vorwand gewesen, wo dann der Blick gekommen ist, dass dann der GUI, der Chefredakteur, gesagt hat, ja, wir müssen da Reißleine ziehen, sonst haben wir immer irgendein Makel, dass wir einen Plagiator haben. Könnte natürlich auch sein.
Ein Plagiat ist ein Plagiat ist ein Plagiat. Ja. Das kann man auch festhalten.
Also,
unabhängig von der Gesinnung von einem künftigen Mitarbeiter, jemanden anzustellen, wo ein Plagiat öffentlich im Raum bekannt ist, auch wenn das nur einmalig ist. Es ist halt ein Makel, der immer da ist und es muss nur irgendein Vorkommnis sein und dann kommt es wieder hinterher.
Es ist ein hochinteressierter Fall. Ich glaube, ich würde jetzt da anders entscheiden, wenn ich jetzt Sensensexy ist. Also wenn man es schon gewusst hätte, vielleicht auch ein bisschen Überreaktion gewesen. Auf der anderen Seite hat vielleicht auch die Stimmungslage ein bisschen geändert.
Oder ihn gar nicht anstellen,
wenn
es schon anderthalb Jahre bekannt
schon,
ist. Oder?
Ja, also, schon anderthalb Jahre ist ja dann gleich relativ lang zurück. Und er ist geständig gewesen, also hat er sehr souverän, meiner Meinung nach, gelöst hat. Also, ist ein hochinteressanter Fall. Es ist auch interessant, noch ganz am Schluss noch das Wort zur NZZ. Die NZZ immer noch FDP natürlich, das Parteiblatt ursprünglich, manchmal drückt das durch. Aber es geht schon einen grossen Graben durch die NZZ durch die Redaktion. Sieht man jetzt auch ein bisschen bei dieser ganzen 10 Millionen Geschichte. Heute ist ein Interview drin mit dem Balz Halter. Balz Halter, einer von der grossen Immobilienunternehmer in Zürich. Der ist im Prinzip für die 10 Millionen Initiative. Die ganze Seite auf der NZZ. Also es ist nicht so, dass die NZZ in dieser Frage einen einhelligen Kurs hat. Bei Ringier oder CH Media hat man einen Medieneindruck. Also da treffen schon alle Meinungen aufeinander und es ist ein bisschen schwarz und weiß. Also man weiss bei jedem, der schreibt, welche Meinung das er hat. Es gibt auch keine Zwischentöne. Und das finde ich halt bei der NZZ gleich etwas Spannendes, was das Blatt ausmacht. Besten Dank, Nick Lüthi. Ist eine interessante Sendung gewesen über den Dominik Feusi. Und wir hoffen natürlich, dass er gleich einen Job findet. Alles Gute ihm, alles Gute auch Ihnen, die zugelassen haben.